Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Ralf Beiderkellen. Was wird die Zukunft bringen? Das ist eine der großen Menschheitsfragen. Zu allen Zeiten haben sich Menschen hingestellt und einen intelligenten Blick in die Glaskugel geworfen. So wie in den letzten Monaten angesichts des Themas künstliche Intelligenz. Sicher ist dabei nur eins, es wird vermutlich anders kommen, als wir es uns denken. Das belegt auch das heutige Archivfundstück, ein Funkessay des Autors Heinrich Schirmbeck aus dem Jahr 1964. Überschrieben ist er mit dem Titel »Das Elektronenorakel – Moderne Methoden der Zukunftsplanung«. Funkessays waren damals eine beliebte Form, die heute nur noch selten Anwendung findet. Die Machart ist simpel. Ein Autor oder eine Autorin verfasst einen Text, der dann auf in der Regel drei Sprecherinnen oder wie hier Sprecher verteilt wird. Das macht einen tendenziell anstrengenden Text ein wenig abwechslungsreicher. Der Essay, den wir hören werden, fordert einem mit seinen vielen philosophischen Ausführungen schon einiges ab, aber bleiben Sie dran, später wird hier noch sehr anschaulich von Radieschen so groß wie Palmen die Rede sein. Ein Rückblick auf eine 60 Jahre alte Zukunftsvision, als Computer noch Rechengehirne und Denkmaschinen waren. Los geht es, wie sich das für eine Orakelsendung gehört, mit den alten Griechen. Und das sind in diesem Fall alte Griechinnen. Vorhang auf.
Die Griechen schrieben vornehmlich dem intuitiven, dem weiblichen Geschlecht die Gabe des Wahrsagens zu. Deshalb wurden drei Priesterinnen, von denen jede mindestens ein halbes Jahrhundert alt war, dazu ausgebildet, Apollon im Trancezustand zu befragen. Im Tempel zu Delphi strömte aus einer Erdspalte ein sonderbares Gas, das man der beständigen Verwesung der Pythonschlange zuschrieb, die Apollon an dieser Stelle erschlagen haben sollte. Nach dieser Schlange wurde die wahrsagende Priesterin die Pythia genannt. Sie saß auf einem hohen Dreifuß über der Erdspalte, sog den heiligen Gestank ein, kaute rauscherzeugende Lorbeerblätter, verfiel in Visionen und Entrückungen und stieß, solchermaßen von der göttlichen Aura inspiriert, geheimnisvolle Sprüche aus, die die Priester dem Volke auslegten.
So sagt Will Durant in seiner Kulturgeschichte Griechenlands. Orakel hat es zu allen Zeiten und bei allen Völkern gegeben. Solange die Welt in der Vorstellung des Menschen von übernatürlichen Mächten beseelt war, schienen die Ereignisse des Lebens vom Willen der Götter und Dämonen abzuhängen. Aber selbst die Götter noch mussten sich dem unumstößlichen Spruch der Moira fügen, die das oberste Schicksalsgesetz in Händen hielt. Um diesen Spruch zu erkennen, befragte man Orakel, Wahrsager und Astrologen, die das Gesicht der Zukunft aus Sternkonstellationen, Träumen, Tiereingeweiden und der Gestalt des Vogelfluges zu deuten versuchten. Die Astrologie hat sich bis in unsere Tage erhalten. Aber auch das Orakel ist nicht tot.
Man erinnert sich vielleicht, dass zu Beginn des Koreakrieges der damalige Oberbefehlshaber der UN-Streitkräfte General MacArthur für eine Kriegführung eintrat, die auch die Verwendung atomarer Waffen eingeschlossen hätte. Diese Strategie hatte viele Anhänger in Washington, deren Druck sich der Präsident vielleicht hätte beugen müssen, wenn ihm nicht ein rettender Einfall gekommen wäre. Er übertrug die Entscheidung einem sogenannten Elektronenorakel, einem jener Rechengehirne, die im staatlichen Eichamt zur Lösung komplizierter Probleme aus Wirtschaft, Forschung, Statistik und öffentlicher Meinungsbildung herangezogen werden. Man ließ einige Tage lang höchst verwickelte Rechnungen über die Denkmaschine laufen, die man früher nicht einmal mit den Fingerspitzen zu berühren gewagt hätte, weil der Versuch ihrer Ausrechnung mit den damals zur Verfügung stehenden Mitteln völlig aussichtslos gewesen wäre oder Jahre gedauert hätte. Das Elektronenorakel gab in klaren Zahlen die Antwort, es entschied gegen den General und seine Politik. Der Präsident unterwarf sich der Entscheidung, der Atomkrieg im Fernen Osten fand nicht statt.
Zu diesem in der neueren Geschichte wohl einmaligen Vorgang schreibt der Kulturphilosoph Günther Anders in seinem Buch »Die Antiquiertheit des Menschen«.
Dass das Electrical Brain, also das Elektronengehirn, nach einigen Sekunden elektrischen Tiefsinns oder elektrischer Verdauung eine Antwort ausschied, die zufällig humaner ausfiel als die von dem Menschen MacArthur in Vorschlag gebrachte Vorentscheidung, dass es schallend Verlustgeschäft rief, ja den eventuellen Krieg als für die amerikanische Wirtschaft katastrophal hinstellte, war zwar gewiss ein großes Glück, vielleicht sogar da sein Mund ja bereits in unser Atomzeitalter hinein orakelte, das Glück der Menschheit. Aber der Vorgang als solcher stellte doch zugleich die epochalste Niederlage dar, die die Menschheit sich jemals zugefügt hat. Denn nie zuvor hat sie sich eben so tief erniedrigt, den Richterspruch über ihre Geschichte, vielleicht über ihr Sein oder Nichtsein, einem Dinge anzuvertrauen.
Der Philosoph Anders ist hier demselben Denkfehler erlegen, dem auch andere Kritiker unserer Maschinenzivilisation immer wieder erliegen. Es ist nicht wahr, dass im Falle der Koreakrise der Mensch sich einem Maschinenorakel gebeugt hätte, indem er ihm eine Entscheidung übertrug, zu der er selbst nicht den Mut oder die Fähigkeit hatte. Was der Mensch in diesem Falle tat, war doch nur Folgendes. Er fütterte die Maschine mit einer riesigen Menge von Daten der ökonomisch-sozial-militärischen Wirklichkeit und forderte sie auf, aus dem Wust dieser Daten bestimmte zahlenmäßige Folgerungen zu ziehen, wie sie für eine bestimmte Situation, etwa die Umstellung der Wirtschaft auf Kriegsrüstung, eintreten würden. Heißt das nun, dass die Entscheidung über Krieg und Frieden bei der Maschine gelegen hätte? Das ist nicht wahr. Die Maschine sagte aufgrund der ihr gelieferten Informationen nur voraus, wie die Wirtschaft auf den Kriegseintritt reagieren würde. Die Regierung bzw. der Präsident aber mussten letzten Endes selbst entscheiden, ob sie dieses Risiko respektieren wollten oder nicht. Niemand wird eine Gesellschaft bezichtigen, die Maschine zum Orakel vergötzt zu haben, weil sie die Gesellschaft einsehen gelernt hat, dass der Kompliziertheitsgrad ihrer ökonomisch-sozialen Struktur, die den Schritt ins Massenstadium vollzogen hat, für das menschliche Analysiervermögen unübersteigbare Schranken aufgerichtet hat. Wenn trägheitslose Elektronen schneller rechnen als menschliche Gehirnzellen und der Mensch daraus die Folgerung zieht, dass er zweckmäßigerweise solche Rechenprozesse einer Maschine überlässt, die er immerhin erst selber erfinden, konstruieren und mit einem sinnvollen Arbeitsprogramm versehen musste, dann ist das keine geistige Kapitulation, sondern im Gegenteil ein Akt geistig-technischer Ökonomie. Das Maschinenorakel befiehlt uns nichts. Es sagt nur, wenn die und die Voraussetzungen gegeben sind, tritt dieses oder jenes Ergebnis ein. In welcher Weise der Mensch dieses Ergebnis zu einem wirkenden Faktor seiner Entschlüsse macht, das ist noch immer seine ureigene Angelegenheit.
In dieser moralischen Unverbindlichkeit des modernen Orakels zeichnet sich zugleich seine wesentliche Verschiedenheit gegenüber dem Spruch der antiken Pythia ab. Denn was diese verkündete, hatte verbindliche Kraft für das gesamte Griechentum. Die heutigen Orakel sind demgegenüber lediglich Instrumente der politischen und technischen Daseinsbewältigung und haben einen im Wesentlichen funktionalen Charakter. In seinem Aufsatz »Die Transzendenz des Lebens« spricht der Philosoph Georg Simmel vom Menschen als einem Wesen, dessen Sein und Handeln sich ständig zwischen zwei Grenzen bewege, einer unteren und einer oberen, einem mehr und einem minder, einem besser und einem schlechter. Die Grenze, nach oben und nach unten, sei unser Mittel, uns in dem unendlichen Raum unserer Welten zurechtzufinden. Wörtlich sagt Simmel:
Aus unzähligen nenne ich nur einen Fall, der für die Bewegtheit dieses Prozesses und die Dauerbestimmtheit unseres Lebens durch ihn sehr bezeichnend ist: das Wissen und das Nichtwissen um die Folgen unserer Handlungen. Wir alle sind wieder Schachspieler. Wüsste er nicht, welche Folgen sich mit dem praktisch ausreichenden Wahrscheinlichkeitsgrade aus einem Zuge ergeben werden, so wäre das Spiel unmöglich. Es wäre aber auch unmöglich, wenn diese Voraussicht bis zu jeder beliebigen Weite ginge.
Spinnen wir das Beispiel des Schachspielers noch ein wenig aus. Es ist bekannt, dass die Gedanken bedeutender Mathematiker und Mechaniker seit jeher um das Problem des allwissenden und stets gewinnenden Schachautomaten kreisten. Das berühmteste Beispiel ist wohl das des Barons Kempelen, der im Jahre 1770 einen als Türken drapierten mechanischen Schachautomaten baute, der nahezu alle Partien gegen die bedeutendsten Schachspieler der damaligen Zeit, er spielte unter anderem auch gegen Friedrich den Großen, die Zarin Katharina, den Kaiser Josef II., gewann. Kempelen und sein Schachautomat wurden zur europäischen Sensation. Von ihm angeregt, schrieb Edgar Allan Poe später seinen oft zitierten Essay »Melzels Schachspieler«. Er entwarf darin die bestürzende Vision einer Schachmaschine, die jedes Spiel eines menschlichen Gegners gewinnt, die also nach dem idealen Prinzip des siegreichen Spiels schlechthin gebaut ist. Damit aber, meinen wir, sind wir an dem empfindlichen, hochexplosiven Kern eines Problems angelangt, das wir aus doppelter Perspektive anschnitten. Aus der Sicht des transzendenten Charakters allen Lebens, wie Simmel es sieht, und aus der Perspektive der Metatechnik, jener Übertechnik, die bereits wieder Strukturen des Lebendigen nachbildet. Denn was Simmel unter dem Begriff der Grenze, der Begrenztheit zwischen Wissen und Nichtwissen versteht, Kraft deren erst die Akte des Lebens möglich werden, das ist ja wohl der genaue Gegenbegriff jener Poeschen Automatenpräzision, die mit dem Verlust des Irrtums, der Freiheit, also des Lebens, erkauft wird. Die Fähigkeit zu irren, die ja nur die Kehrseite der Freiheit darstellt, ist eine Conditio sine qua non aller schöpferischen Entwicklung. Was hat aber Poes Schachautomat mit unserem Thema zu tun, mit der Frage nach der Vorausberechenbarkeit der Zukunft? Die Verbindung ist nicht schwer herzustellen, wenn man dem Vorschlag Simmels folgend den handelnden Menschen in der Position des Schachspielers zu sehen versucht. Wenn man überhaupt einmal jenes Netz von Kausalketten, Entscheidungen, Handlungen, Ereignissen, Reaktionen, als dass sich das Phänomen des humanen Lebens darstellt, im Bild des Spieles sieht, etwa in dem des taktischen oder strategischen Spiels, das seit Jahrhunderten in Generalstäben und Kriegsakademien geübt wird. Hier hat man eine Folge von Aktionen und Reaktionen, von Entschlüssen und Gegenmaßnahmen, die man bis in ihre letzten Konsequenzen durchspielen kann. Warum eigentlich nur auf dem Felde der militärischen Strategie? Spricht man nicht auch von einer Wirtschaftsstrategie? Hat die Modellvorstellung strategischen Handelns nicht von den meisten Gebieten des menschlichen Lebens Besitz ergriffen? Und sind diese damit nicht im Versuchsmodell durchspielbar geworden, sodass man das, was geschehen wird, die Zukunft also, im zeitrafferischen Spielmodell vorwegnehmen kann? Die theoretischen Voraussetzungen dazu liegen schon seit Jahrzehnten bereit. 1928 bereits entwickelte der ungarische Mathematiker John von Neumann, der später an das Institute for Advanced Studies in Princeton berufen wurde, seine Theorie der Spiele. Es ist das Buch, von dem die wenigsten Zeitgenossen etwas wissen und auf dessen Ideen gleichwohl die Planungen der Wirtschaft, der Politik, der Propaganda, der ganze Apparat heutiger Menschenbeeinflussung beruht. Was heißt Theorie der Spiele? Sie gibt, um die Worte eines Mathematikers zu zitieren,
eine Definition für das zweckmäßige Verhalten eines Spielers bei einem vorgegebenen Spiel und entwickelt Methoden zur rechnerischen Ermittlung dieses Verhaltens. Fasst man zum Beispiel das Wirtschaftsgeschehen als eine Art Spiel auf zwischen den verschiedenen Wirtschaftsgruppen, wobei die wirtschaftlichen Gesetze als Spielregeln zu betrachten sind, so führt die mathematische Spieltheorie zu Erkenntnissen, von denen man eine Einsicht in die Bedingungen erhoffen kann, die zur Ausbildung gewisser Wirtschaftsformen führen.
Heute, nachdem man in den kybernetischen Maschinen, den elektronischen Rechenanlagen, die passenden Instrumente besitzt, die in wenigen Minuten oder Stunden ein Datenmaterial verarbeiten, zu dessen Bewältigung menschliche Gehirne Jahre und Jahrzehnte benötigen würden, heute ist John von Neumanns Theorie der Spiele zur Bibel der Wirtschaftler, Politiker, Administratoren und Manager geworden. Die in Neumanns Buch am Beispiel des Pokers entwickelten wissenschaftlichen Regeln des Bluffens, Ausspielens, Abwägens zwischen Opfer und Gewinn sind zur Grundlage einer ganzen Reihe streng geheimer Spezialstudien von hochpolitischer Bedeutung gemacht worden.
Wir sprechen heute bereits von einer Simulation von Lebensvorgängen im Modell. Was es damit auf sich hat, darüber möge uns die Erklärung eines Experten, des Leiters der Technischen Akademie in Wuppertal, Walter E. Rohn, ins Bild setzen.
Wie bei den naturwissenschaftlichen Verfahren werden nun Modelle einer Volkswirtschaft, eines Marktes, eines Betriebes, eines Arbeitsablaufes, einer Verkehrssituation als Arbeitshypothesen konstruiert. Dazu mussten folgende Voraussetzungen erfüllt sein. A. Der jeweilige Lebensvorgang musste so durchschaubar gemacht werden, dass seine einzelnen Komponenten, Elemente und Daten isoliert und rational erfassbar sind. B. Es mussten Messmethoden gefunden werden, welche die unterschiedliche Bedeutung und Gewichte der Teile festzustellen erlauben. C. Die Wechselbeziehungen und Verknüpfungen der einzelnen Bestandteile mussten in ihrer unterschiedlichen Stärke, Flussrichtung und Zeitdauer registrierbar und darstellbar sein. Erst jetzt wird es möglich, Modelle zu bauen, die der Wirklichkeit eines Unternehmens, einer Volkswirtschaft möglichst nahe kommen, realistisch sind. Damit wird die Nachbildung der Wirklichkeit im Modell ein höchst verantwortliches beginnen, zumal sie doch vor dem ihr innewohnenden Dilemma zu bestehen hat. Das Modell kann nicht alle Fakten einbeziehen, dann wäre es kein Modell. Es wäre dann ebenso unüberschaubar wie die Wirklichkeit, die zu durchschauen das Modell durch seine Vereinfachung ja bestimmt ist. In der Auswahl der wesentlichen Elemente der Wirklichkeit entscheidet sich der Wert eines Modells. Modellbau ist nicht nur Wissenschaft, er ist auch Kunst.
Man kann heute selbst den Zufall auf der Rechenmaschine erzeugen und damit Massenerscheinungen, etwa Probleme des Straßenverkehrs, unter zufälligen, der Wirklichkeit angepassten Gegebenheiten in extremer Zeitraffung nachbilden. Das Modell ist somit dem Leben hart auf der Spur und versucht, isolierte Teilsträhnen aus dem komplexen Gewebe dessen, was geschieht und geschehen kann, der Prognose zugänglich zu machen. Die moderne Pythia hat sich mit dem Rechenschieber bewaffnet. Und dennoch gibt es eine unverrückbare Grenze. Solange die Phänomene quantifizierbar sind, das heißt in Zahlen ausgedrückt werden können, haben die Methoden der Simulation ihren Sinn. Sie versagen, müssen versagen, wenn die Mathematisierbarkeit nicht möglich ist. Gefühle, Triebe, Werte, Beweggründe sind nicht quantifizierbar. Der Mensch als Individuum ist in Zahlenwerten nicht erfassbar. Quantifizierbar bis zu einem gewissen Grade sind nur die Verhaltensweisen von Menschengruppen, in denen eine Mehrzahl von Menschen ein Durchschnittsverhalten aufweist.
Aber wird es jemals so etwas wie eine soziale Physik geben? Charles Gordon Darwin, ein Enkel des berühmten Gründers der Deszendenztheorie, glaubt, diese Frage bejahen zu müssen. Er schlägt in seinem Buch »The Next Million Years« eine Art Boyle'schen Gesetzes für die Zukunftsvorhersage im sozialen Bereich vor. Das Boyle'sche Gesetz spielt in der kinetischen Gastheorie eine Rolle und ist als die Zustandsgleichung gasförmiger Körper bekannt. Obwohl wir nichts über das voraussichtliche Verhalten eines einzelnen Gasmoleküls in einem Behälter wissen, lässt sich aufgrund statistischer Gesetze das Verhalten aller Moleküle als Gesamtheit sehr wohl voraussagen. Man muss nur die inneren und äußeren Faktoren wie Druck, Temperatur, Beschaffenheit des Behälters und so weiter kennen und ihre Werte in die Zustandsgleichung einsetzen. Ebenso müsse sich, meint Charles Gordon Darwin, auch für Sozialkörper eine Zustandsgleichung aufstellen lassen.
Wir können demgegenüber nur fragen, ist der Mensch wirklich schon so sehr Ameise geworden, dass man sein Verhalten mit den Methoden der Statistik vorausberechnen zu können glaubt? Gesetzt einmal den Fall, man bejahe diese Frage für die Massen, die ihr Verhalten nach den großen Magnetfeldern der Propaganda, der psychologischen und ideologischen Beeinflussung einrichten und damit für den Prognostiker zu einem praktikablen Objekt werden. Wer aber sagt uns dann etwas über das Verhalten der Manager und Strategen, die an den Schalthebeln der Macht sitzen? Wer etwas über die Motive jener höchsten Funktionäre, die noch der Manager-Elite befehlen? Das Problem, das sich hier erhebt, ist in Demokratien nicht leichter zu lösen als in Diktaturen. Überall gibt es Machteliten, deren Motive und Ziele sich jedem Kalkül entziehen. Der Mensch ist und bleibt die große Unbekannte in jeder Gleichung, mit der man das Problem der Zukunft lösen will. Genauso wenig wie der antike Mensch wusste, was sich im Schoße der Moira für ihn zusammenbraute, wissen wir heute, was wir wollen und verwirklichen werden. Viele Möglichkeiten liegen offen, aber welcher Kurs schließlich gesteuert wird, das hängt von so vielen individual- und massenpsychologischen Imponderabilien ab, dass es wirklich vermessen wäre, heute schon von einer Wissenschaft der Zukunft zu reden. Andererseits wäre es wiederum allzu bescheiden, nicht zugeben zu wollen, dass es weite Bereiche des sozialen und wirtschaftlichen Lebens gibt, die in gewissem Umfang den modernen Methoden der Zukunftsberechnung und Zukunftsplanung zugänglich sind. Das bleibt auch dann wahr, wenn man mit Henri Bergson zugibt, dass es dem Menschen schwer fällt, die geheimen Antriebe seines eigenen Handelns zu begreifen. Unser Denken, meint Bergson, sei so angelegt, dass ihm die Analyse einfacher, in exakten Formeln ausdrückbarer Tatbestände mehr behage als die Behandlung verwickelter Probleme, wie sie zum Beispiel das Zusammenleben größerer Mengen von Menschen stelle. Darum versuchen wir aus der Vielfalt der Erscheinungen ein paar einfache Systeme zu abstrahieren, deren Teilkräfte sich in ihrem gegenseitigen Verhältnis in mathematischer Sprache ausdrücken lassen. Wir wissen genau, um es an einem Beispiel zu zeigen, wie sich ein Strom von Alpha-Teilchen in einem elektromagnetischen Wechselfeld bewegt, aber wir wissen weit weniger genau, wie eine bestimmte Gesellschaftsklasse, etwa der entproletarisierte Teil der großindustriellen Facharbeiterschaft, auf neue zivilisatorische Normen, zum Beispiel die juristische Gleichstellung von Mann und Frau, reagiert. Es gibt keine Gleichung, nach der das zu berechnen wäre. Man kann es nur statistisch beobachten. Auguste Comte, der klassische Begründer der Soziologie, träumte zwar von ihr als einer exakten Wissenschaft, aber seine Hoffnung ist doch weitgehend Utopie geblieben. Könnte es nicht sein, dass das Wesen der Lebens- und Sozialwissenschaften gerade in der Unvorhersehbarkeit der von ihnen untersuchten Ereignisse besteht? Dass sie ihren Gegenstand geradezu verfehlen würden, wenn es ihnen eines Tages gelänge, die Zukunft biologischer und sozialer Systeme exakt vorauszuberechnen?
Um zu einer richtigen Antwort auf diese Frage zu gelangen, müssen wir zwei Grundaspekte beachten. Erstens, die Geschichte ist das Werk des Menschen. Soweit sie als Vergangenheit sich unseren Augen darbietet, ist sie unserem Verstande grundsätzlich begreifbar. Das war die große Einsicht Giambattista Vicos, des neapolitanischen Geschichtsphilosophen, der ein für alle Male schlüssig demonstrierte, dass dem Menschen nur seine eigenen Schöpfungen erkennbar und durchsichtig seien. Vicos Erkenntnis gelangte erst in unserem Jahrhundert zu ihrer vollen Aktualität, denn an den Paradoxien der modernen Naturwissenschaft, vornehmlich der Quantenphysik und der neuesten Kosmologie, wurde offenbar, dass nicht, wie man seit der griechischen Naturphilosophie angenommen hatte, die Natur und ihre Phänomene, die dem Menschen angemessenen Erkenntnisobjekte sind, sondern nur das, was er selbst geschaffen hat. Zu diesen Schöpfungen zählt auch die Mathematik. Sie ist kein Gegenstand der Naturerkenntnis, weshalb es auch falsch ist, sie den Natur- statt den Geisteswissenschaften zuzurechnen. In diesem Lichte gesehen besteht auch kein Widerspruch zwischen Vico und Bergson. Auch in der Naturwissenschaft erkennt der Mensch lediglich Sachverhalte, die ihm gemäß sind. Das eigentliche Wesen der Naturphänomene dagegen bleibt ihm nicht weniger verschlossen als der zukünftige Ablauf der Geschichte. Nun aber kommt der zweite Grundaspekt. Der Mensch als Handelnder besteht nicht nur aus schöpferischer Irrationalität, aus spontaner Freiheit. Er besitzt auch den Intellekt als das vom Leben geschaffene Instrument. Ihm liegt alles daran, eine lückenlos determinierte Welt aufzubauen. Er, der rationale Handwerker, will eine Welt konstruieren, in der alles berechenbar und voraussehbar ist. Eine Welt, in der die Geschehnisse gesetzmäßig ablaufen und gesetzmäßig verknüpft sind. Denn im Grunde fürchtet der Mensch die Freiheit. Sie fordert ihn zu stetem Wachsein, zu steter Gespanntheit und Reaktionsbereitschaft heraus. Sie zwingt ihn fortwährend auf neue Situationen zu antworten und sich den Titel Mensch in immerwährender Auseinandersetzung mit dem Unerwarteten zu verdienen. Deshalb schuf der Mensch die Welt der Institutionen, die ihn von diesem Zwang zu steter Auseinandersetzung befreiten, weil er hier ein System präfabrizierter Antworten für die meisten Situationen vorfand. Zugleich mit der Welt der gesellschaftlichen Institutionen legte der Mensch die Fundamente zur Welt der Technik, die ursprünglich als ein Hilfsmittel zur Bewältigung äußerer Daseinszwecke gedacht, im Verlauf einer unentrinnbaren Dialektik autonom wird und nunmehr versucht, den Menschen selbst zu erfassen und ihrem Gesetz, dem Gesetz der rationalen Organisation, zu unterwerfen. Auf diesem zweiten Aspekt, der uns den Menschen nicht mehr als autonomen Schöpfer, sondern als Glied einer autonom gewordenen technisch-sozialen Schöpfung zeigt, beruhen die weitaus meisten aller modernen Versuche, die Zukunft des Menschen voraussehbar zu machen.
Wir werden im Folgenden einige dieser Versuche betrachten und analysieren. Eines aber sei hier schon vorweggenommen. Zukunftsschau ist entweder intuitiv, kultisch inspiriert, mediumal, prophetisch visionär, dann untersteht sie nicht mehr den Grenzen von Raum und Zeit. Sie findet ihre Legitimität in sich selbst, sie ist total unbegrenzt, umfasst das Menschliche und das Nichtmenschliche, das personenhaft Geschichtliche und das unpersönlich Kosmische. Oder sie ist rational instrumental und bedient sich der Methoden moderner Wirklichkeitsanalyse. Dann schließt sie das menschlich-irrationale weitgehend aus und ist im Grunde nichts weiter als mathematische Extrapolation technisch-wirtschaftlicher Gegebenheiten. Eine solche Extrapolation ökonomischer Zustände lernten wir bereits in den Methoden der Simulation von Wirtschafts- und Lebensvorgängen, soweit sie quantifizierbar sind, kennen. Unser Augenmerk richtet sich auf jene Extrapolationen, die einen größeren Abschnitt der Zukunft zu durchleuchten versuchen. Zukunftsbilder, die ihre Legitimität aus einer profunden Kenntnis aller zukunftsbestimmenden Faktoren der Gegenwart und Vergangenheit herleiten. Aus solcher Kenntnis technischer, wirtschaftlicher und sozialer Entwicklungstendenzen, Kräfte, Strömungen, Richtungen, lässt sich mit den Methoden der modernen Prospektive, die im Wesentlichen eine Wissenschaft der angewandten Mathematik ist, ein Bild der Zukunft entwerfen.
Von solchem Optimismus ging offenbar der Franzose Pierre Rousseau, Professor für Mathematik und Philosophie an der Sorbonne, aus, als er in seinem Buche Histoire de l'Avenir ein wissenschaftliches Zukunftsbild zu geben versuchte, das aus den Entwicklungsgesetzen der Vergangenheit und den dynamischen Gegebenheiten des Heute den weiteren Verlauf der Dinge zu ermitteln sich bemüht. In Form mathematischer Kurven verzeichnet er das zahlenmäßige Wachstum folgender Größen: die Zahl der seit 2 Jahrhunderten kartografierten Sterne, die Vergrößerungsmöglichkeiten des Mikroskops ebenfalls seit 2 Jahrhunderten, die Zahl der von den Physikern seit dem Jahr 1900 in Zeitschriften veröffentlichten Forschungsberichte, die Zahl der Wissenschaftler in den USA und der UdSSR seit Beginn unseres Jahrhunderts, die Energieproduktion der Welt seit einem Jahrhundert, die Entwicklung der Höchstgeschwindigkeiten seit 1830, das Ansteigen der Explosivkraft seit einem Jahrhundert, die Zunahme der Stahlproduktion seit einem Jahrhundert, die Entwicklung der Produktion von Plastikstoffen seit 1900, die Zahl der literarischen Preise, die seit 1900 alljährlich in den einzelnen Kulturländern zur Verteilung kommen und so weiter und so fort. Alle Phänomene des materiellen und geistigen Lebens, soweit sie quantifizierbar sind, werden somit in allen Phasen ihres Wachstums grafisch dargestellt, das heißt in Form stetig verlaufender mathematischer Kurven. Es sind, wie der Mathematiker sagt, Exponentialkurven. Stellen wir nun die aufschlussreichsten dieser Kurven, zum Beispiel die Kurve der Anzahl bekannter Sterne, der Energieerzeugung, der Erzeugung von Plastikstoffen und der Zahl literarischer Preise einander gegenüber. Was können wir einem solchen Vergleich entnehmen?
Zunächst einmal, dass die Exponentialkurven nacheinander einsetzen. Zuerst 1750 treffen wir auf die der reinen Wissenschaft, verkörpert in der Anzahl der Sterne. Ziemlich bald darauf folgt die der Technik, in Gestalt der Energieerzeugung. Das ist nicht weiter verwunderlich. In den Jahren um 1750 liegt sowohl die Geburtsstunde der modernen experimentellen und theoretischen Wissenschaft wie der modernen Technik als Folge der Erfindung der Dampfmaschine. Sehr viel später erst schwingt sich die Kurve der Industrie, vertreten durch die Plastikstoffe und dann die der literarischen Kultur, empor. Das andere augenfällige Ergebnis, das wir der gleichen Darstellung entnehmen können, ist die Bestätigung, dass das Volumen der wissenschaftlichen Erkenntnisse, wenn wir uns einmal so ausdrücken dürfen, und der technische Fortschritt sich alle 10 bis 15 Jahre verdoppeln. Dieser Rhythmus hat etwas wahrhaft Schwindelerregendes. Laut Kurve müsste es nach 100 bis 150 Jahren zu einer 1000-fachen und nach 200 bis 300 Jahren zu einer 1-millionenfachen Vermehrung des technischen und wissenschaftlichen Fortschrittes kommen. Angesichts solcher Extrapolationen, die an die Grenze des Absurden führen, müssen wir uns natürlich die Frage stellen, ob es möglich ist, dass uns die kommenden Jahre immer weiter einen derartigen ins Uferlose wachsenden Strom von Entdeckungen und Energiepotenzialen bescheren werden. Rein rational betrachtet gibt es keinen Grund, weshalb der Fortschritt der Wissenschaft aufhören, ja nicht einmal, weshalb sein Tempo langsamer werden sollte. Wissenschaft und Technik beschleunigen sich wechselseitig. Die reine mathematische Extrapolierung führt uns zu der Voraussage, dass um das Jahr 2100 die Teleskope mehr als 3 Milliarden Sterne registrieren und die Höchstgeschwindigkeiten sich 3 Millionen Stundenkilometer nähern werden, was physikalisch durchaus möglich ist. Die Mikroskope werden 50-millionenfach vergrößern. Man wird 21 Milliarden Tonnen Stahl im Jahr erzeugen. Das ist schon weniger wahrscheinlich. In der UdSSR wird man 162 Millionen wissenschaftliche Arbeiter und in den USA 400 Millionen Ingenieure zählen, was vollkommen ausgeschlossen erscheint. In solchen Fällen, da die reine mathematische Extrapolierung von Entwicklungskurven zu absurden Ergebnissen führt, müssen andere Komponenten der Voraussage in die Waagschale geworfen werden. Zum Beispiel das Erfahrungsgesetz von Angebot und Nachfrage. Es ist offensichtlich, dass zum Beispiel die Zahl der Ingenieure sich automatisch vermindert, wenn das Bedürfnis danach befriedigt ist. So kommt man zu dem Schluss, dass die verschiedenen Komponenten des technischen und wirtschaftlichen Fortschritts so lange anwachsen werden, bis ein gewisser Punkt der Sättigung erreicht ist. Das heißt, in absehbarer Zeit muss der Zeitpunkt kommen, da die steil nach oben strebende Exponentialkurve beginnt, allmählich wieder nach der Waagerechten abzubiegen und sich asymptotisch einer theoretischen Sättigungsgrenze zu nähern. Der amerikanische Nationalökonom Price nimmt an, dass wir nicht mehr weit von diesem Punkt entfernt sind. Nach seiner Schätzung müsste in etwa 50 Jahren die Sättigungsgrenze erreicht sein.
Das würde mit jenen soziologischen Prognosen übereinstimmen, die davon sprechen, dass auch die steil ansteigende Bevölkerungskurve sich mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts verlangsamen und in ein stabiles Gleichgewicht einpendeln werde. Wir leben in einer Periode des stürmischen, exponential ins gigantische anwachsenden Fortschritts aller materiellen, technischen, wirtschaftlichen und geistigen Lebensfaktoren. Eine ähnliche Periode des riesenhaften Anschwellens der quantitativen Daseinsmöglichkeiten hat die Menschheit schon einmal erlebt. Es war jene Periode vor etwa 8000 Jahren, die man als die neolithische Revolution bezeichnet. Damals vollzog sich der Übergang von der schweifenden Sammler- und Jägerkultur zur sesshaft agrarischen Daseinsform. Die Größe dieser Revolution und das durch sie verursachte sprunghafte Anwachsen aller materiellen und sozialen Lebensfaktoren hat damals innerhalb der Zeitspanne von wenigen Generationen die Weltbevölkerung auf das Zehnfache anschwellen lassen. Als diese Zahl erreicht war, pendelte sich die Kurve in ein stabiles Gleichgewicht ein und verharrte bei diesem einige Jahrtausende lang. Was sich heute abspielt, kann in der Größe seines umwälzenden Charakters nur mit dem Geschehen vor 8000 Jahren verglichen werden. Wir leben in einer Übergangsepoche, die im Zeichen wachsender Naturbeherrschung und Naturausbeutung steht. Die Reste magisch-mythologischer Vorstellungen lösen sich auf zugunsten einer alles durchdringenden Intellektualisierung des Daseins. Qualitative Anschauungsweisen weichen vor dem Geist mathematisch-formaler Abstraktion zurück. Das geografische und biologische Erdpotenzial schrumpft rasend schnell. Die ehemaligen, gegenseitig offenen Geschichtskörper verwandeln sich in explosive, überfüllte, ideologisch aggressive Machträume. Wird die Menschheit nach der Entfesselung aller ihrer materiellen Möglichkeiten in ein neues Stadium sozialer, technischer und biologischer Harmonie und Stabilität hineinfinden, das etwa dem Gleichgewicht nach der neolithischen Revolution entsprechen würde?
Diese Frage, die wahrhaft eine Schicksalsfrage ist, kann nur dann positiv und optimistisch beantwortet werden, wenn es dem künftigen Menschen gelingt, sein Wissen um die Naturprozesse und seine vertiefte Einsicht in die Gesetze seiner eigenen Evolution für den Entwurf eines neuen Lebensplanes und eines neuen Selbst zu nutzen. Eines Selbst, das fähig und willens ist, die Rechte des Individuums mit den Forderungen eines allmächtig werdenden Kollektivs zu versöhnen. Die wissenschaftliche Revolution stellt den Menschen unerbittlich vor die Forderung, sich selbst zu transzendieren. Dieser Akt der Selbsttranszendenz ist ein altes Anliegen des Menschen. Wenn er den Anruf »Sei du selbst« als den ersten Auftrag der Schöpfung empfand, dann war das »Verwandle dich selbst« ihr zweiter, während »Überwinde dich selbst« ihr künftiger Befehl zu sein scheint. Der Mensch der Neuzeit sieht sich selber nicht mehr als ein im Wesentlichen statisches Geschöpf, das an eine vorgeprägte Natur gebunden ist, sondern als ein nach allen Seiten offenes, dynamisches Wesen, das sich fortwährend selbst übersteigt. War er bisher ein Produkt der Evolution, der biologischen Evolution im Sinne Darwins, aber auch der psychosozialen Evolution im Sinne eines Julian Huxley oder Teilhard de Chardin, so hat er nunmehr begonnen, die Evolution nicht mehr nur passiv zu erdulden, sondern sie in eigener Regie autonom zu lenken und zu steuern. Dazu gehört, dass sein Selbstverständnis nicht mehr vorwiegend von der Vergangenheit, sondern in steigendem Maße von der Zukunft her geprägt wird. Die Zukunft ist zur wirkenden Komponente der Gegenwart geworden. Sie wird nicht mehr passiv erwartet oder als Schicksal erlebt, sondern geplant und vorweggenommen. Das historische Denken wurde vom Zukunftsdenken abgelöst. Das ist die große kopernikanische Wendung unserer Zeit. Einer ihrer geistigen Ahnen war der französische Dichter, Mathematiker und Philosoph Paul Valéry. Vor Jahrzehnten schon verlangte er, dass wir uns endlich, statt wie bisher, das Gesicht der Vergangenheit zugewendet, rückwärts in die Zukunft hineinzustolpern, umkehren und den Blick nach vorn richten müssten.
So war es denn auch ein französischer Industrieller, Gaston Berger, der als einer der ersten die Forderungen der Zukunft erkannte und die praktischen Konsequenzen daraus zog. Er gründete das Centre International de Prospective, das es sich zur Aufgabe gesetzt hat, die Zukunft wissenschaftlich zu planen und vorzubereiten. Gaston Berger verkündete beispielsweise:
Wir könnten heute mit Hilfe unseres wissenschaftlich-technischen Rüstzeugs die Welt nach unserem Willen umgestalten. Wir müssen die Entwicklung nicht nur über uns ergehen lassen. Wir könnten sie gestalten, wenn wir uns auf sie vorbereiten und willens sind, bewusst auf sie einzuwirken.
Ferner veranstaltet sein Institut mit Hilfe von elektronischen Rechengeräten und statistischen Unterlagen sogenannte Expeditionen in die Zukunft. Sie sollen sich zum Beispiel mit der Energieversorgung von morgen, dem Verkehr der Zukunft, den Beziehungen des Westens zu den unterentwickelten Ländern, der Lage des Menschen in einem Zeitalter übermenschlicher und unmenschlicher technischer Entwicklungen befassen. Dass solche Berechnungen möglich sind und auch exakt durchgeführt werden, steht im Zusammenhang mit der allgemeinen Mathematisierung unseres Daseins. Dieser Einbruch der Zahl, auch in die intimsten Lebensbereiche, ist eines der kennzeichnendsten Merkmale unserer Zeit. Galten früher nur die Phänomene und Abläufe der Naturwissenschaften als quantifizierbar, so bedienen sich heute auch die Lebens-, Sozial- und Geisteswissenschaften in zunehmendem Maße statistischer und mathematischer Methoden. Die Welt funktionalisiert und entsubstantialisiert sich zusehends zugunsten rein mathematischer Strukturen. Damit ist ein Wirklichkeitsschwund verbunden, dessen Folgen für das Selbstverständnis des Menschen noch völlig im Bereich des Unerforschten liegen.
Solche anthropologischen Besorgnisse können auch durch den größten Optimismus wissenschaftsgläubiger Technokraten nicht ausgeräumt werden. Diesem Optimismus zollten die Herausgeber der Komsomolskaja Pravda ihren Tribut, als sie ihre wissenschaftlichen Redakteure Guschew und Wassiljew zur Sowjetischen Akademie der Wissenschaften schickten, um von deren Mitgliedern zu erfahren, wie die Welt im Jahre 2007, ein halbes Jahrhundert nach dem Start des ersten Sputniks, aussehen würde. Stahl, so prophezeien die Sowjets, wird in einem kontinuierlichen Prozess aus Eisendämpfen mithilfe nuklearer Strahlen Atom für Atom zur fertigen Legierung zusammengesetzt. Man fördert keine Kohle mehr, sondern verbrennt sie mit elektrischen Sonden unter der Erde zu Gas, das dann als Brennstoff benutzt werden kann. Zu den Vorhersagen gehören ferner unblutige Chirurgie, Prothesen für viele Organe des Körpers, Mittel zur Verbesserung der Nervenfunktionen, zum Beispiel des Lesens und Erinnerns, eine drastische Reduzierung des Schlafes auf 2 Stunden täglich, Klimaveränderungen im globalen Format durch geologische Großprojekte wie die Anlage eines Süßwassersees in der Sahara, Aufbau einer großartigen ozeanischen Agrikultur, Züchtung von botanischen Riesensorten, Geschlechtsbestimmung auf Wunsch, Fernsehempfänger im Taschenformat, eine totale Revolution der Geistesarbeit durch weitgehende Verwendung der Elektronik, Entwicklung eines neuen Seevermögens, der Radioseekraft, automatisierte Verkehrsmittel, segelnde Autos, Mond- und Planetenflüge, Weltraumstädte aus Treibhäusern, in denen Radieschen groß wie Palmen wachsen und so weiter und so fort.
Realistischer und skeptischer in der Einschätzung zukünftiger Möglichkeiten scheinen Darstellungen aus angelsächsischer Quelle zu sein. So beginnt zum Beispiel der bekannte englische Physiker Sir George Thomson sein Buch The Foreseeable Future mit dem Hinweis darauf, dass die Technologie nicht allmächtig sei. Sie finde ihre natürliche Begrenzung in den Naturgesetzen. Es gibt sozusagen Prinzipien der Unmöglichkeit. Das berühmteste unter ihnen ist wohl die Einsteinsche Entdeckung, dass es keine höhere Geschwindigkeit als die des Lichtes geben kann. Das braucht zwar die Astronauten nicht zu beunruhigen, immerhin setzt es der Utopie und der wissenschaftlichen Spekulation Grenzen. Ein anderes Begrenzungsprinzip ist der Satz von der Erhaltung der Massenenergie. Das in unserem Zusammenhang vielleicht bedeutungsvollste dieser Gesetze ist der zweite Satz der Thermodynamik, der berühmte Entropiesatz, welcher besagt, dass in einem physikalischen System der ursprüngliche Betrag an Ordnung einen unentrinnbaren Hang zur Verminderung zeigt, und zwar so lange, bis der höchstmögliche Grad von Unordnung, das heißt das Chaos, erreicht ist. Die wissenschaftlich-technische Zukunft, so unbegrenzt ihre Möglichkeiten auch erscheinen mögen, wird sich immer im Rahmen dieser von der Natur der Dinge gesetzten Grenzen halten müssen. Das ist zwar eine negative Prognose, immerhin ist sie von höchster Exaktheit. Zitieren wir hierzu Sir George Thomson selbst.
Tiere und Pflanzen sind darauf angewiesen, sich mit Hilfe einer verhältnismäßig kleinen Keimzelle zu reproduzieren, die schon den ganzen fertigen Bauplan des künftigen erwachsenen Individuums enthält. Auch hier gibt es Schranken. Nicht jedes System von Knochen und Nerven und Muskeln könnte, obwohl es als lebender Organismus durchaus denkbar ist, aus einer Eizelle entstehen, viel weniger noch sich durch Evolution entwickeln.
Damit aber befinden wir uns im Bereich einer futuristischen Biologie. Ihr bekanntester Vertreter ist wohl der Franzose Jean Rostand, der in zahlreichen Veröffentlichungen, wir nennen nur die auch in Deutschland erschienenen Bücher Biologie, Wissenschaft der Zukunft sowie Die Biologie und der Mensch der Zukunft, die Errungenschaften dieser innerhalb eines halben Jahrhunderts vom Aschenbrödel schnell zur Primadonna aufgestiegenen Wissenschaft bei der breiteren Öffentlichkeit populär gemacht hat. Jean Rostand ist von der Allmacht der Biologie überzeugt. Schon die Kapitelüberschriften seiner Bücher sind aufschlussreich. Die Züchtung höher entwickelter Menschen, Verjüngung durch Hormone, Geschlechtsumwandlung, künstliche Zwillingsbildung, Schwangerschaft in der Retorte, willkürliche Veränderungen des Embryos, künstliche Mutationen, der Übermensch. Man sieht leicht, worauf das hinaus will. Nicht so sehr auf Biologie als reine Wissenschaft, als vielmehr auf eine prometheische Biotechnik, eine rationale Beherrschung der lebenden Substanz. Ihr letztes Ziel ist die Schaffung des Übermenschen. Dieses Ziel ist mehr als ein Hirngespinst größenwahnsinniger Utopisten. Seitdem Genetik und Biochemie bis zu den letzten Bausteinen des Lebens vorgedrungen sind, seit es gelungen ist, die Ursubstanz der lebenden Zelle, die Nukleinsäure, synthetisch herzustellen, seitdem man weiß, auf welchem Wege die genetische Information bei der Fortpflanzung übertragen wird, und seitdem es gelungen ist, Artänderungen nicht nur durch künstliche Mutationen, sondern durch direkte Einspritzung von Nukleinsäure hervorzurufen, seitdem ist es nicht mehr bloße Vermessenheit, davon zu träumen, eines Tages auch die Erbstruktur des Menschen nach eugenischen Gesichtspunkten zu verändern.
Jean Rostand schwebt sogar vor, auf dem Wege über die Biologie das Weltbewusstsein zu verändern. Fürwahr ein stolzes Wort. Beruht es allein auf der Selbstüberschätzung eines Fachmannes, welcher der Versuchung unterliegt, schlechthin alles seiner Optik zu unterwerfen? Statt eine eigene Antwort zu geben, wollen wir noch einmal auf Sir Thomsons Buch eingehen, und zwar auf das Schlusskapitel. Dort spricht der Verfasser von der noch ziemlich unerforschten Struktur und Arbeitsweise des Gehirns. Er meint, dass es eines Tages gelingen könnte, einen Blick in jene geheimnisvollen Prozesse zu tun, die mit der Entstehung von Gedanken, Vorstellungen, Ideen, Gewohnheiten, Vorurteilen, Wünschen, Begierden usw. verbunden sind. Die Philosophen, Und selbst der Durchschnittsmensch haben bisher das klassische Gebot des »Erkenne dich selbst« für eines der erstrebenswertesten Güter gehalten. Wird diese Wertschätzung anhalten, wenn sich ihnen eines Tages der Ursprung solcher Tugenden wie Nächstenliebe, Duldsamkeit, Opfermut und so weiter in Gestalt elektrischer Hirnströme offenbart? Viele Dinge, die in der Wertskala des Menschen oben anstehen, werden es schwer haben, meint Sir Thomson, eine solche neurophysiologische Analyse zu überstehen. Es ist schon gefährlich genug, in die Geheimnisse des Atoms einzudringen. Was aber wäre, wenn es uns gelänge, den elektrophysiologischen Mechanismus des Lachens, der Kunstbegeisterung oder der religiösen Andacht ebenso zu verstehen, wie uns die Arbeitsweise einer Waschmaschine verständlich ist? Das Problem, das Sir Thomson aufwirft, steht in engem Zusammenhang mit Jean Rostands stolzem Anspruch, dass die Biologie berufen sei, mit der Veränderung des denkenden Wesens auch das Weltbewusstsein zu verändern.
Auch Charles Galton Darwin, dessen System menschlicher Thermodynamik wir schon besprachen, misst den biologischen Aspekt in seinem Zukunftspanorama »The Next Million Years« eine große Bedeutung zu. Bei ihm lösen sich die Wechselfälle der Geschichte geradezu im breiten Strom des biologischen Geschehens auf. Was dem Historiker als wichtig erscheint, also Kriege, Revolutionen, Kulturkrisen, ist ihm nur Schaum auf dem Strom einer Entwicklung, deren Kurs nicht von exzeptionellen Phänomenen, sondern von den zähen Kräften des Alltäglichen und Normalen gesteuert wird. Die Quintessenz dieser Normalität drückt er in dem lapidaren Satze aus, »The dead shall not breed«, die Toten können sich nicht fortpflanzen. Es ist das Gesetz seines Großvaters, das Darwin'sche Gesetz der biologischen Auslese und Zuchtwahl. Nicht den Sanftmütigen und Friedfertigen wird die Erde gehören, sondern jenen biologischen Typen, die den Kampf um die Nahrungsquellen des Planeten gewinnen. So ist der Blick dieses Zukunftspropheten ganz von der Biologie bestimmt. Aber nicht von den optimistischen Perspektiven Jean Rostands, sondern von der düsteren Malthusschen These, dass die Vermehrung der Nahrungsmittelproduktion nicht mit dem rasenden Bevölkerungszuwachs Schritt hält. Um überleben zu können, muss man essen. So einfach wie wahr. An die von vielen Hungrigen umdrängte Futterkrippe aber gelangt man nur, wenn man kräftig Klauen und Ellenbogen gebraucht. Wessen Klauen nicht kräftig genug sind, der geht zugrunde, ohne sich fortgepflanzt zu haben. Es werden also die Nachkommen derer mit den kräftigsten Klauen die zukünftige Erde bevölkern. Und das werden nicht gerade Wesen mit jenen Eigenschaften sein, die Christus in der Bergpredigt als seligmachendes Ziel gepriesen hat. Darwin geht aus von der Erkenntnis, dass der historische Wandel der Lebensformen im Laufe der Erdgeschichte sehr langsam vonstatten ging und dass es etwa 500.000 bis 1 Million Jahre bedurfte, um eine Tierart in eine andere umzuwandeln. So meint er, dass wir damit rechnen könnten, dass die heutige biologische Struktur des Menschen, der ja in seiner jetzigen Gestalt erst seit 50.000 Jahren auf diesem Planeten wandelt, gut noch 500.000 bis 1 Million Jahre vor sich habe, bis wir mit einer anderen Gestalt zu rechnen hätten. Ehe er also tiefgreifendere biologische Veränderungen durchmache. Bei dieser Prognose scheint Charles Galton Darwin nicht berücksichtigt zu haben, dass die biologische Auslese durch die Einrichtungen der Zivilisation wie Religion und Sozialfürsorge weitgehend durchkreuzt worden ist. Das heißt, dass die biologische Evolution seit Tausenden von Jahren durch die psychosoziale Evolution ersetzt wurde. Der Mensch ist selber zum Herrn der Evolution aufgestiegen, seit er deren Gesetzlichkeiten erkannte und sich anschickte, sie zu seiner eigenen Weiterentwicklung anzuwenden.
Erkühnte sich Darwin, aus biologischer Perspektive einen Zeitraum von 1 Million Jahren zu überblicken, und will uns dieses Blickfeld schon gigantisch erscheinen, so erfasst uns mit recht schwindelndes Erstaunen, wenn wir hören, dass ein anderer Engländer es wagte, den Weg des Menschen über 500 Millionen Jahre zu verfolgen. Es handelt sich um den in Deutschland nahezu unbekannten William Olaf Stapledon und um seinen utopischen Roman »First and Last Man«. Stapledon hätte seine Zukunftsschau auch in die Form eines prophetischen Berichts kleiden können. Dass er die Form der Erzählung wählte, kann die geniale Kraft seiner Schau nicht schmälern. Stapleton ist überzeugt und er teilt diese Überzeugung mit Teilhard de Chardin, dass der Mensch nicht am Ende, sondern erst am Anfang seiner Möglichkeiten steht, und er ist kühn genug, ihm ein Panorama dieser Möglichkeiten für den ungeheuren Zeitraum von einer 500 Milliarden Jahren wie einen Spiegel vorzuhalten. 18 verschiedene Menschenformen, die einander ablösen, unterscheidet Stapleton. Der Homo sapiens ist der erste, aber erst im 5. Menschen. Wir folgen hier der interpretierenden Darstellung Martin Schwonkes aus seinem Buch »Vom Staatsroman zur Science Fiction«. Aber erst im 5. gelingt es, to attain true human proportions of body and mind. Dieses erste wahrhaft menschliche Wesen hat nicht die Natur hervorgebracht, sondern es ist ganz und gar ein Werk des Menschen selbst. Es folgen vielerlei Rückfälle und Umwege, die das folgende Zitat nur andeutet.
Der Mensch sinkt zeitweilig bis zu untermenschlichen Formen herab. Erst der 15. Mensch kann seine eigene Aufwärtsentwicklung wieder in die Hand nehmen, die bis zum 18. Menschen, dem letzten Menschen, führt. In ihm hat die menschliche Entwicklung ihren Höhe- und Grenzpunkt erreicht. Eine letzte Steigerung der geistigen Kapazität gelingt, indem sich mehrere zu einem Group Mind oder die Gesamtbevölkerung zum Racial Mind vereinen. Aber auch so lässt sich die Welt nicht vollkommen, sondern nur widerspruchsvoll als schön und schrecklich zugleich begreifen. Sie wäre vollkommen, so beginnt man zu ahnen, wenn sich die Intelligenzen aus allen Sternenwelten und aus den Universen jenseits des eigenen Raumkontinuums gewissermaßen zu einem Intellectus Divinus zusammenschließen würden.
Diese gedrängte Übersicht kann natürlich kein auch nur annähernd zutreffendes Bild von der Ideenfülle des Werkes von Stapleton geben. Es gehört zu den großen anthropologischen Entwürfen dieses Jahrhunderts und darf mit Fug neben das Werk Teilhard de Chardin oder Ernst Blochs Das Prinzip Hoffnung gestellt werden. Auch für Teilhard de Chardin ist der Mensch die letztentstandene, die jüngste, die zugleich komplexeste, differenzierteste, entwicklungsfähigste und farbenreichste Manifestation einer Evolution, die in ihm zum Bewusstsein ihrer selbst gelangt. In dem Maße, wie der Mensch die Kräfte der Natur seinen eigenen Zielen dienstbar macht, durchdringt er die Biosphäre mit psychosozialen Strukturen, ist er selbst Motor und Vollstrecker jenes Prozesses, dessen letztes Ziel die Vergeistigung aller Materie ist. Das universelle Gesetz der wachsenden Komplexität, der kontinuierlichen Entwicklung von einfachen zu immer komplexeren Strukturen, setzt sich auch in der menschlichen Geschichte fort. Teilhard glaubt nicht, wie Jean Rostand, an die Züchtung eines biologischen Übermenschen, eines Übermenschen als Individuum. Doch folgert er aus dem Gesetz der wachsenden Komplexität, dass sich, wie sich die Millionen Nervenzellen des Gehirns zu einem überindividuell funktionierenden Geistorgan zusammenschlossen, eines Tages auch die Intelligenzen des gesamten Erdballs und vielleicht sogar in ferner Zukunft die Intelligenzen sämtlicher Sternenwelten zu einem Intellectus Divinus zusammenschließen werden. Er ist von einem kaum zu trübenden Optimismus erfüllt, der sich nicht zuletzt in seiner Aufsatzsammlung L'Avenir de l'Homme, die Zukunft des Menschen, manifestiert. Was Teilhard de Chardin von der Zukunft erwartet, unterscheidet sich grundlegend von der Zukunftsschau Nietzsches. Während Nietzsche vom Individuum alles Heil erwartet, allerdings von einem Individuum, das sich durch eine antichristliche Ethik zum Übermenschen emporläutert und verachtungsvoll auf die Herde seiner Mitmenschen herabsieht, ist Teilhards Evolutionsbegriff eng mit der Idee der Gemeinschaft, der sozialen Harmonie und kollektiven Verschmelzung verknüpft, ohne dass er deswegen den Wert der individuellen Persönlichkeit unterschätzt. Während Nietzsche den Übermenschen proklamiert, erwartet Teilhard viel eher eine Übermenschheit. Während der eine Einsamkeit und Stolz als höchste Tugend preist, sieht der andere in den Tugenden der Solidarität und Liebe die Garanten der menschlichen Zukunft.
Der Mensch ist und bleibt der große unbekannte Faktor bei jeder Zukunftsberechnung. Sie hörten den Funkessay »Das Elektronenorakel – Moderne Methoden der Zukunftsplanung« von Heinrich Schirmbeck, gesendet am 22. Oktober 1964 im Deutschlandfunk. Die Sprecher waren Helmut Peine, Joachim Böse und Kurt Lieck. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Aus den Archiven. Wenn Sie Lust haben, dann hören Sie sich doch ein paar andere Sendungen aus unserer zeitlosen Reihe an. Entweder in der kostenlosen DLF-App oder auf unserer Homepage unter Sendungen und Podcasts. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Ralf Beiderkellen.